Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und euch alle ja, einen guten Morgengruß. Am Anfang möchte ich noch mit uns beten. Wir bleiben dazu sitzen. Ja, Vater im Himmel, allmächtiger Gott, du willst uns bauen zu einem heiligen geistlichen Tempel. Du willst keine großartigen Gebäude, das beeindruckt dich nicht, sondern du willst unser Herz, unsere Seele, dass dein Reich in uns entsteht und dass wir als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen diesen Tempel, diesen geistlichen Tempel bauen, den du bauen willst. Ja, Herr, schenk Gnade, dass auch wir das wollen, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und segne jetzt auch dein Wort, segne die Gemeinschaft und nachher auch die Abendmahlfeier. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir feiern heute, also nach meiner Predigt, es wurde, glaube ich, noch nicht gesagt, das heilige Abendmahl. Aber es ist doch nicht Abend, es ist doch morgen. Deshalb wird es auch das Gedächtnismahl oder das Liebesmahl genannt. Gedächtnis, Gedenken an den stellvertretenden Opfertod von Jesus Christus für uns Menschen, für dich und für mich, hat Jesus das auch getan. Denn Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Aber nur, wenn man das bewusst im Glauben annimmt und Jesus vertraut, dann gilt dieses Opfer der Vergebung auch für mich, für dich ganz persönlich. Und nur dann sollte man auch dran teilnehmen, an der Abendmahlsfeier, am Gedächtnismahl. Aber auch wir Christen, vielleicht die wir schon lange Christen sind, Jahre oder Jahrzehnte, wir sollten uns immer wieder prüfen und ehrlich hinterfragen und hinterfragen lassen vom Wort Gottes und vom Geist Gottes, wie lebe ich als Christ? Lebe ich wirklich in der Liebe und im Glaubensgehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus? Es geht nicht um Perfektionismus. Wir sind alle nicht perfekt, ich schon gar nicht. Aber es geht um die Einstellung. Lebe ich wirklich in der Hingabe, im Glaubensgehorsam gegenüber dem Herrn Jesus Christus? Das ist nicht selbstverständlich. Das kommt nicht automatisch. Und die Predigt soll dazu dienen, sich mal zu hinterfragen, sich darüber Gedanken zu machen. Deshalb mein Predigtthema heißt Lauheit oder brennende Liebe zum Herrn Jesus Christus. Ich lese dazu den Predigttext aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22 aus der Hoffnung für alle. Er scheint auch auf der Leinwand oder ist schon da. Ich lese ihn mal vor. Da heißt es, ab Vers 14, an den Leiter der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Von ihm kommt alles, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau. Das ekelt mich an und ich werde dich ausspucken. Denn du hältst viel von dir und sagst, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Was bist du nur für ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht und wie jämmerlich du dran bist. Arm, blind und nackt bist du. Wäre es nicht an der Zeit, du würdest dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde, nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloß dastehst. Kaufe dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilen. Es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke und dich mit Strenge erziehe. Nimm dir das zu Herzen und kehre um. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir seine Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Gemeinsam werden wir das Festmahl essen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater sitze auf seinem Thron. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Ja, ein gewaltiges Wort. Das muss man mal sacken lassen. Na, und das ist auch gut so, weil Gottes Wort soll uns ja nicht einschläfern, sondern es soll uns herausfordern. Und das fordert uns heraus. Und das ist gut so. Und zunächst eine kleine Einführung, wie ist dieses Wort entstanden? Der Apostel Paulus, Volker hat ja schon einiges gesagt, also einer der Jünger Jesu, bekam so circa 90, 95 nach Christus Geburt eine gewaltige Offenbarung von dem verherrlichten Herrn Jesus im Himmel. Und der Johannes in seiner göttlichen Herrlichkeit erschien. Und Jesus fiel zu Boden. Er war der Lieblingsjünger Jesu gewesen, aber auf einmal sah er diesen göttlichen Jesu vor sich und er fiel er wie tot zu Boden. Er hatte es nicht mit dem lieben, sanften Jesus zu tun, sondern mit dem verherrlichten, mit dem göttlichen Jesus. Mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Ausstrahlung, er fiel wie tot zu Boden. Jesus musste ihn erstmal wieder aufrichten. Und er gab ihnen das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und darin werden in den ersten Kapiteln die sieben Christengemeinden von dem Herrn Jesus genau begutachtet, beurteilt, wie beim TÜV. Oder noch schlimmer, noch mehr. Warum sieben? Die Zahl sieben hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. Es ist eine göttliche Zahl der Vollkommenheit. Die sieben Gemeinden in der Offenbarung symbolisieren deshalb eigentlich alle Gemeinden zu allen Zeiten. Kann man so sehen. Und die Gemeinde Laodicea war hier die siebte und letzte Gemeinde, die der Herr Jesus genau beurteilt. Aber wer und was war eigentlich Laodicea? Es war eine große Stadt damals in Pisidien der heutigen Westtürkei. Sie war bekannt, dass sie sehr reich war. Eine sehr reiche Stadt, lag an sehr wichtigen Handelsstraßen. Da war also viel Handel und Verkehr. Sie war berühmt für sehr erfolgreiche Finanzen und ein erfolgreiches Bankwesen damals schon, Geld und Gold. Ihre Textilindustrie war berühmt. Es wurden schwarze Stoffe hergestellt für Gewänder. Und es gab eine berühmte Schule für Augenheilkunde. Alle Bewohner dieser Stadt wurden laut Berichten als wohlhabend bis sehr reich beschrieben. Die Stadt der Millionäre hieß es. Wer möchte da nicht gern wohnen? Aber die hatten auch ein großes Problem. Sie hatten keine eigene Wasserversorgung, keine Wasserquellen. Deshalb musste Laodicea Wasser von weiter her beziehen. Einmal aus Hierapolis, da gab es heiße Thermalquellen. Ich bin mal dort gewesen, das gibt es immer noch dort. Und kaltes Wasser aus einer anderen, weit entfernten Quelle. Aber durch diese kilometerlangen Röhren, die man gebaut hatte, kühlte das Wasser immer mehr ab oder es erwärmte sich etwas. Und deshalb kam es immer nur sehr lau in Laodicea an. Also es schmeckte sehr fad und abgestanden und dafür war es bekannt. Es gab in Laodicea auch eine große, angesehene christliche Gemeinde. Und den Christen dort schien es auch sehr gut zu gehen. Sie hatten sich gut integriert. Keine Christenverfolgung, keine Anfeindung, keine Armut, keine Irrlehren, wird nichts bekannt, keine Anfechtung. Wie in anderen Gemeinden, zum Beispiel Smyrna, wird als sehr arm beschrieben. Verfolgung. Wenn wir wählen könnten, wir würden doch gerne nach Laodicea gehen. Ja, alles schien in bester Ordnung zu sein. Was will man dann mehr? Man will doch seine Ruhe, schönes Leben. Alles war scheinbar in Ordnung, aber eben nur scheinbar. Ich habe meine Predigt in drei Hauptpunkte unterteilt. Erstens falsche Selbsteinschätzung und geistliche Selbsttäuschung der Laodicea-Christen und auch anderswo in der Welt, vielleicht auch unter uns, vielleicht bei dir und bei mir. Zweitens eine harte Prüfung und liebevolle Zurechtweisung durch den Herrn Jesus Christus. Dritter Punkt, Einladung zur Umkehr und zur lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Erster Punkt, falsche Selbsteinschätzung, Selbsttäuschung in Laodicea, aber nicht nur dort. Deshalb gilt dieser Brief ja auch für alle Christen, auch für uns. Jesus sagt, Vers 17, du hältst viel von dir und sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche, mir geht's doch gut. Die Christen in Laodicea hatten materiellen Reichtum und Wohlstand. Materiell keine Probleme. Sie waren materiell reich. Aber auf der anderen Seite wurden sie geistlich immer ärmer, weil sie immer lauer geworden waren. Was bedeutet nun lau sein? Also ich habe mal so überlegt, lau sein kann bedeuten gleichgültig. Was interessiert mich das Wort Gottes? Was interessiert mich Jesus? Was interessieren mich seine Gebote? Mir geht's doch gut. Unverbindlich ist heute sehr verbreitet unter Christen. Ich muss mich doch nicht festlegen. Ob ich sonntags zum Gottesdienst oder gehe oder nicht, ist doch mein Ding. Ob ich zur Gebetsgemeinschaft gehe oder nicht, ist mein Ding. Ob ich mich einer Gemeinde verbindlich anschließe, ist mein Ding. Ist dein Ding. Das höre ich immer mehr und das war bei den Laodiceern normal. Unverbindlich, oberflächlich gegenüber Jesus Christus, gegen sein Wort. Man hatte vielleicht viel gehört. Man hörte die Predigten, man hörte die Vorträge, man las noch im Wort Gottes, aber es passierte nichts draus. Das ist so, als wenn du eine Gebrauchsanweisung liest für ein Gerät, sagst, ja, jetzt weiß ich es ja alles, aber du machst es nicht praktisch. Du hast nur die Gebrauchsanweisung im Kopf. Umsetzung war nicht gegeben. Warum auch, dachten sie. Eigener Wohlstand, Erfolg und eigene Selbstverwirklichung waren für sie viel wichtiger geworden. Und geistliche Lauheit kann wie eine Krankheit, wie ein schleichender Prozess sein, der sich immer mehr ausweitet und immer mehr Christen in Gemeinden sich ausbreiten kann. Und wir erleben das auch in Deutschland. Warum denken wir, passiert oft so wenig geistlich? Warum kommen so wenig Menschen zum Glauben oft? Warum ist das so? Wenn wir von anderen Ländern hören, wir hören vom Iran, dort kommen Menschen zum Glauben. In Indien, in China, in Afrika. Warum nicht so in Europa? Es liegt auch an uns Christen. Wenn wir lau geworden sind, Jesus sagt es mit einem anderen Bild, wenn das Salz kraftlos gewesen wird, wozu taugt es? Und wir sollen ja als Christen Salz sein gegen Sünden, zum Beispiel Abtreibung. Warum gehen so wenig Menschen dorthin? Ich freue mich über alle, die dorthin fahren und klar zeigen, wir sind für das Leben. Und das sind viele Christen. Aber warum vielleicht nur 7.000 oder 10.000? Warum nicht 100.000? Weil manche denken, das geht mich nichts an. Ich will da nichts mit zu tun haben. Und das kann ein schleichender Prozess werden, diese Lauheit, wie eine Krankheit, die kann ansteckend sein, dass man sagt, ja, wenn der nicht hingeht oder die, gehe ich auch nicht hin, mache ich auch nicht mit. Warum? Und die Folgen dieser Lauheit, die brennende Liebe, Volker hat es ja gesagt, die ist eigentlich das Wichtigste. Die brennende Liebe und der geistliche Eifer für den Erretter, für den Herrn Jesus Christus, nimmt dann dramatisch ab. Man ist dann einfach geistlich cool. Kühl, unterkühlt, abgekühlt, oberflächlich. Und man denkt, ein bisschen Glaube reicht doch. So ein bisschen Einsatz für Jesus oder überhaupt. Nein, nein, danke. Keine Zeit für Dienste, keine Zeit für Gebetsgemeinschaft, keine Zeit für Evangelisation. Zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber den verlorenen Menschen. Man denkt dann, was gehen mich denn die Menschen um mich herum an? Laodicea lebte integriert. Sie evangelisierten nicht, sie wollten keinen Ärger einhandeln, sie wollten ihre Ruhe, sie wollten genauso leben wie die anderen auch. Ich habe mein Haus, ich habe mein Geld, ich habe meine Ruhe, ist auch alles gut. Und das war eine gewaltige Fehleinschätzung und eine Selbsttäuschung, der, wie gesagt, auch viele Kirchen, Gemeinden und Christen auch in unserem Land erlegen sind, und auch wir sind da nicht automatisch gegen immun. Das kann uns genauso erreichen. Aber Gott, unser Herr, lässt sich durch äußeren und frommen Schein nicht täuschen. Er ließ sich von den Laodiceern nicht täuschen, auch wenn sie noch immer in den Gottesdienst gegangen sind. Sie haben gesungen, sie haben das Wort Gottes gehört, alles gut und schön, aber es ist zu einer Fassade verkommen. Es war nur noch Fassade. Und der Herr prüft sie. Wie ein Arzt, oder du gehst in eine Klinik und sagst, ich will mich mal durchchecken lassen. Aber hoffentlich finden sie nichts. Na, bitte nichts finden. Ich will nur Bestätigung, mit mir ist alles in Ordnung. Dann darfst du nicht hingehen. Wir hatten eine Bekannte, da sah man ihr das schon an, es geht ihr nicht gut. Ich sagte, geh zum Arzt. Sie sagte dann, nee, da gehe ich nicht hin, die finden nur was. Und kurze Zeit später wurde sie schwer krank und verstarb. Es hat ihr nichts geholfen, dort nicht hinzugehen. Zweiter Punkt, harte Prüfung und liebevolle Zurechtweisung durch den Herrn Jesus. Beides gehört zusammen. Harte Prüfung und liebevolle Zurechtweisung. Weil Jesus das ja sagt, wen ich liebe, den will ich erziehen. Nicht platt machen, dass man am Boden liegt, sondern die Diagnose stellen, um ihm zu helfen, die richtige Therapie zu bekommen. Und erstmal geht es darum, ja, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Dazu Hebräer 4,13, denn Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Und jeder Mensch, ohne Ausnahme, muss irgendwann Gott Rechenschaft abgeben. Ja, Jesus ist auch der Richter. Er ist nicht der liebe, sanftmütige Wanderprediger, wie manche denken, der harmlos ist und der nur dazu da ist, zu helfen, zu heilen und die Wünsche zu erfüllen. Er hilft und heilt gerne. Aber er ist auch der Richter, der mit seinen göttlichen Augen alles prüft und hinter unsere Fassaden schaut, hinter meine und deine. Und er kommt zu einem schlimmen, ja vernichtenden Ergebnis seiner Prüfung, seiner Untersuchung bei den Laodiceern. Du bist weder kalt noch heiß, Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und das ekelt mich an und ich werde dich ausspucken. Ein hartes Wort. Das kennen wir doch gar nicht so von Jesus, oder? Darf Jesus das einfach so sagen? Doch, darf er. Er ist der Richter, er ist der Herr. Und er meint es ja gut damit. Denn er hasst Lauheit und Halbherzigkeit. Dieses Verhalten ekelt ihn so sehr an, weil er keine lauwarmen, oberflächlichen, gleichgültigen Christen mag und haben will, die sich nur um sich selbst, um ihren Wohlstand, um ihre Selbstverwirklichung drehen. Das hasst er. Ja, bildlich gesprochen, er spuckt sie aus, wie ekliges, lauwarmes, abgestandenes Wasser, das es ja leider in Laodicea oft zu trinken gab. Und stell dir mal vor, du bist bei deinem besten Freund eingeladen, hast ihm geholfen, und dann kommst du und er setzt dir nur so ein Glas lauwarmes, abgestandenes Wasser hin. Vielleicht noch so alte Kekse von vorletzten Weihnachten, die er sonst weggeschmissen hätte. Und dann würdest du sagen, Mensch, toll, toll, wunderbar. Nein, du würdest sagen, sag mal, behalt es. Dann kaufe ich mir selber was. Und so meinen einige Christen, mit Jesus umgehen zu können. Sie wollen ihn abspeisen, so ein bisschen. Ich gehe mal zum Gottesdienst und dann musst du mit mir zufrieden sein. Aber ganz für dich da sein, nein, danke. Ganz dir dienen, nein, danke. Und das lässt Jesus nicht mit sich machen. Das sagt er. Er sagt auch in Johannes 15, Vers 6, wer ohne mich leben will, wird wie ein unfruchtbarer Trieb abgeschnitten. Das ist die andere Seite von Jesus, die heilige Seite, die wir oft gar nicht hören wollen oder ignorieren wollen. Aber das gehört genauso zu unserem Bild von dem heiligen Gott, von dem Sohn Gottes dazu. Nicht die Einseitigkeit, sondern die Vollständigkeit. Und eigentlich sollten wir das tun, auch jetzt vor dem Abendmahl und nicht nur vor dem Abendmahl, was David in Psalm 139, Vers 23 macht. Ein sehr bekanntes Wort. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. David war ein Sünder, er hat viele Fehler gemacht, aber er ist umgekehrt, sagt Gott, erforsche mich, sag mir, wo ich falsch liege. Und wir sollten Gott immer neu darum bitten, dass er uns aufzeigt, ob wir noch auf dem schmalen Weg sind, der Nachfolge. Glauben ohne Nachfolge geht nicht. Ein bisschen Glaube reicht nicht, sondern wir brauchen das Ziel, Jesus nachzufolgen und auch uns zu verleugnen, unseren Egoismus hinten anzustellen. Sonst wird das nicht funktionieren. Und dreht sich dein Leben nur in erster Linie um deine Wünsche, um deine Vorteile, um deine Anerkennung, um deinen Wohlstand, dann bist du materiell vielleicht ganz gut gestellt. Aber geistlich wirst du immer ärmer werden. Jesus sagt immer wieder herausfordernde Worte, wie auch in Matthäus 24, Matthäus 14, 26. Wenn einer im Glauben mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als alles andere im Leben. Wichtiger als seine Eltern, seine Frau oder Mann, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als sein eigenes Leben. Wer nicht bereit ist, dieses Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachfolgt, der kann nicht zu mir gehören. Das sagt Jesus. Und wir erleben, wenn wir Berichte von Open Doors lesen und hören, was viele, viele Millionen Christen erleiden müssen. Sogar ihr Leben lassen, Gefängnis, Folter, Nachteile. Wir hier im satten Westen, wir können uns das gar nicht vorstellen und wir möchten es natürlich auch nicht. Ich auch nicht. Aber stellt euch mal vor, das bricht auf uns herein. Wie viele würden dann noch hier sitzen? Oder manche würden sagen, nein, danke, lass mal lieber, ist nicht mein Ding. Und diese Aussagen und Forderungen Jesu sind damit genau das Gegenteil vom lauen Christsein, wie ihn auch die Laodicea-Christen praktiziert haben und wollten. Aber damit kamen sie nicht durch, jedenfalls nicht bei Jesus. Und wir werden da auch nicht mit durchkommen. Aber Gott sei Dank, hier ist nicht Schluss. Dann wäre es schlimm, weil jetzt kommt noch Punkt 3 und das ist der schönste. Einladung zur Umkehr und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Die Christen in Laodicea mussten erstmal ihre geistliche Armut erkennen, die Diagnose annehmen. Und Jesus sagt ja, was bist du nur für ein Dummkopf, ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht und wie jämmerlich du dran bist. Arm, blind und nackt bist du. Wäre es nicht an der Zeit, du würdest dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir, Jesus, kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloß dastehst. Kaufe dir auch Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Was bedeutet nun wahrer geistlicher Reichtum, den Jesus hier anbietet? Ein feuergeläutertes Gold. Sein Wort ist wie Gold. Himmel und Erde werden vergehen, aber Jesu Worte werden nie vergehen. Seine Gnade, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, seine Liebe, das sind die wahren Reichtümer, die unvergänglich sind. Und wenn wir mal sterben müssen, dann ist das entweder unser Reichtum oder der Mangel, weil wir alles andere, was wir hier aufgebaut haben, sowieso zurücklassen müssen. Das zählt nichts in der Ewigkeit. Und es ist ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich deine Schuld aufdecke und dich mit Strenge erziehe oder ermahne. Nimm dir das zu Herzen und kehre um vom lauen Weg. Und jetzt kommt eins der schönsten und wichtigsten Worte für mich in der ganzen Offenbarung. Vers 20. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir seine Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und gemeinsam werden wir das Abendmahl einnehmen. Ein wunderbares, herrliches Bild von dem Gnadenangebot Jesu, von dem Gnadenangebot Gottes. Jesus liebt sogar noch die in Lauheit abgefallenen, oberflächlichen, undankbaren Laodicea-Christen. Er liebt auch mich. Und er begibt sich sogar in die Rolle des Bittenden, des Einladenden, der sich aufmacht, bildlich gesprochen, der sich aufmacht zu mir und zu dir, zu allen, und er klopft an unser Herz, an unser Gewissen. Er klopft an. Er ruft. Damals im Altertum gab es zwei Möglichkeiten, um bei einem Haus Einlass zu bekommen. An der Tür war normalerweise so ein Metallring. Es gab ja keine Klingel, ne? Noch kein Strom. Ein Metallring und dann klopfte man dagegen. Oder man rief mit lauter Stimme: Bitte öffne die Tür. Und Jesus macht hier sogar beides. Er klopft und er ruft. Er drängt sich nicht mit Gewalt hinein. Jesus macht nicht gegen unseren Willen jemanden zum Christen, sondern er lädt uns ein. Er ruft, er klopft. Und wir dürfen uns ganz neu ihm öffnen. Unsere Seele muss nicht mehr arm bleiben, nicht mehr Hunger und Dürsten nach dem geistlichen Reichtum, sondern Jesus will uns beschenken mit allem geistlichen Reichtum, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Gegenwart die am allerwichtigsten ist. Und haben wir das erlebt? Hast du das erlebt? Falls noch nicht, bist du herzlich eingeladen, zu Jesus Christus zu kommen oder ganz neu zu kommen, um das neu wieder zu erleben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn einzulassen. Und dann musst du nicht mehr geistlich arm bleiben. Und das wünsche ich uns allen. Und wir können dann anschließend wirklich im vollen Bewusstsein das Abendmahl feiern, was uns ja Jesus Christus anbietet, es zu tun zu seinem Gedächtnis, dieses Liebesmahl, das er sich für uns an unserer Stelle hingegeben hat, wo ich eigentlich hingehört hätte. Diesen Platz hat er angenommen, damit ich ewiges Leben haben kann. Amen. Vor dem Abendmahl wollen wir noch ein Lied singen, wenn Brot und Wein wir teilen.
Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen, so wie er in 4. Mose beschrieben ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nehmt gerne noch einmal Platz. Wir wollen den Gottesdienst durch das musikalische Nachspiel ausklingen lassen und hinterher sind alle herzlich zum Kaffeetrinken eingeladen.